Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext für unseren heutigen Gottesdienst lesen und hören wir miteinander aus Johannesevangelium, Kapitel 16, die Verse 23 bis 27. Johannesevangelium 16, 23 bis 27. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Dies habe ich in Bildreden zu euch geredet. Es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in Bildreden zu euch sprechen, sondern euch offen von dem Vater verkündigen werde. An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen, und ich sage euch nicht, dass ihr den Vater für euch bitten werdet, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Soweit. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wir haben heute den Sonntag Rogate, das heißt betet. Nach der Verheißung, die Jesus gegeben hat in Matthäus 7, Vers 7, bittet, so wird euch gegeben. Und der Wochenspruch für diese Woche ist deshalb aus Psalm 66, Vers 20. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Viele Jahre habe ich das stille Gebet, das im landeskirchlichen Gottesdienst üblich ist, mit diesem Psalmwort beendet. Was für eine großartige Zusage, dass Gott unser Gebet nicht verwirft. Er hört hin, er handelt. Und zwar nicht irgendwie, sondern seiner großen Güte entsprechend. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Gewaltig. Wir dürfen jeden Tag wissen, dass Gott sein gnädiges, gütiges Angesicht uns zuwendet. Er wendet es nicht ab. Er schaut uns mit seinen liebevollen Vateraugen an, uns zugewandt. Und das dürfen wir jedes Mal wissen, wenn wir im Gebet vor den Thron unseres Herrn und Heilandes treten. Denn nichts anderes heißt ja beten. Liebe Geschwister, wir kommen ganz persönlich vor den Thron des lebendigen, des allmächtigen Gottes. Und bringen ihm persönlich unsere Anliegen. Das, was uns quält, was uns Not, was macht und Sorge macht und was uns Freude macht, wofür wir ihn loben, wofür wir ihm danken, wo wir sein Durchtragen erfahren durften, da stehen wir vor ihm, vor dem Thron des Schöpfers Himmels und der Erden. Heute wollen wir aus diesem riesigen und weiten Thema Gebet einen ganz besonderen Bereich herausgreifen. Ihr seht am Beamer an der Wand das Gebet im Namen Jesu. Denn dieses Gebet ist der Schwerpunkt des Abschnitts, den wir gerade aus dem Wort Gottes gelesen haben. Und Jesus gibt diesem Gebet die Verheißung absoluter Gewissheit, dass der himmlische Vater es erhört. Er sagt, Vers 23, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Da gibt es kein Vielleicht, kein Womöglich, kein Wenn. Oder aber, es ist eine ganz klare Verheißung, das wird er euch geben. Punkt. Ausrufezeichen. Und dann bekräftigt Jesus das im nächsten Vers gleich nochmal, immer noch im Blick auf dieses Gebet in seinem Namen, bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen sei. Was ist so Besonderes an diesem Gebet im Namen Jesu? Ich habe vor Jahren schon mal drüber gepredigt und in meinem Bücherregal geguckt, was habe ich denn so alles zum Thema Gebet stehen. Und ich habe festgestellt, ich habe 8 Bücher zum Thema Gebet da stehen. Und ich habe festgestellt, interessanterweise hat kein einziges davon dem Gebet im Namen Jesu einen eigenen, einen besonderen Abschnitt gewidmet. War ich überrascht. Das dürfte auch ein echtes Versäumnis sein, so viel Gutes auch sonst in diesen Büchern allen steht, aber das ist ein Versäumnis. Denn dass wir im Namen Jesu beten dürfen, das gibt unserem Gebet eine einzigartige Vollmacht. Und um Vollmacht geht's hier ganz und ausschließlich. Da müssen wir einen kurzen Augenblick nachdenken, was ist denn dieses Gebet im Namen Jesu? Es ist keine christliche Zauberformel, dass wir statt Abracadabra oder Simsalabim oder Sesam öffne dich als Christen sagen, das bitte ich im Namen Jesu. Und dann haben wir mit dieser Zauberformel die Wahrscheinlichkeit, dass Gott das Gebet erhört, 50% gesteigert oder so ähnlich. Ich befürchte, dass sich eine ganze Reihe Gotteskinder die Sache mit dem Gebet im Namen Jesu so oder so ähnlich vorstellen. Aber diese Vorstellung ist komplett falsch. Fragen wir mal ganz grundsätzlich, was heißt denn im Namen von jemandem zu reden oder zu handeln? Das heißt, von jemandem beauftragt zu sein. Im Namen einer anderen Person kann ich nur reden, handeln, einen Vertrag abschließen oder was auch immer, wenn ich von dieser anderen Person dazu bevollmächtigt bin. Mir stand da in der Vorbereitung sehr eindrücklich eine Szene von unserem Hausverkauf in Neuwied vor Augen. Die Käufer, mit denen wir damals beim Notar saßen, beziehungsweise eben nur mit einem davon, Käufer waren ein Paar, das aus beruflichen Gründen noch in Südafrika lebte. Es stand nun eine berufliche Veränderung an und damit verbunden auch wieder ein Rückzug nach Deutschland. Und deshalb wollte dieses Paar unser Haus kaufen. Nun war aber zum Notartermin nur der Mann da. Seine Lebensgefährtin, die Miteigentümerin des Hauses werden sollte, war noch in Südafrika. Soweit ich mich noch erinnere, hatte sie ihrem Lebensgefährten zwar eine Vollmacht ausgestellt, diese genügte aber den formalen Anforderungen eines deutschen Notars nicht. Da nahm der Mann umgehend sein Handy, rief seine Lebensgefährtin in Südafrika an und meinte, schwing deinen Hintern ins nächste Flugzeug und komm nach Deutschland. Wir brauchen deine Anwesenheit, sonst geht das hier nicht. Irgendwie haben sie es dann doch noch geschafft, eine gültige Vollmacht auf den Weg zu bringen. Sie war dann doch nicht da. Gültige Vollmacht traf ein. Aber der Vorgang ist ein sehr anschauliches Beispiel. Ohne gültige Vollmacht seiner Lebensgefährtin konnte der Mann nicht in ihrem Namen handeln. Keinen Vertrag unterschreiben, kein Haus kaufen, sie nicht als Miteigentümerin im Grundbuch eintragen lassen. Er war ohne Vollmacht vollkommen ohnmächtig, in ihrem Namen zu handeln. Mit Vollmacht dagegen konnte er dann ohne weiteres im Namen seiner Lebensgefährtin alle entsprechenden Schritte vollziehen, rechtsgültig, rechtskräftig. Aber er brauchte die Vollmacht. Wir sehen darin sehr anschaulich, was es heißt, im Namen einer anderen Person etwas zu tun. Und das gilt genauso fürs Gebet im Namen Jesu. Um im Namen Jesu in seiner Vollmacht beten zu können, brauche ich eine schriftliche, eine allen formalen und inhaltlichen Ansprüchen Gottes genügende Bevollmächtigung Jesu. Und wo haben wir diese Bevollmächtigung? Schriftlich niedergelegt, beglaubigt durch den Heiligen Geist, im Wort Gottes, in seinen Verheißungen. Das ist unsere Vollmacht. Da hat uns Jesus den Rahmen seiner Vollmacht abgesteckt. Sowohl unsere Vollmacht im Handeln, als auch unsere Vollmacht im Gebet. Im Grunde sind wir da wieder ganz bei der Predigt vom 1. Februar des Jahres. Die hatte das Thema Gebet, Gottes Verheißung in Anspruch nehmen. Wir könnten auch anders formulieren, in der Vollmacht Gottes beten. Ja? Wir sehen, vollmächtig im Namen Jesu beten kann nur, wer die Verheißung Jesu hat. Damit ein Gebet im Namen Jesu also wirklich ein Gebet an seiner Stelle ist, in seinem Auftrag, so als bete Jesus selber, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Es ist klar, es kann ja nicht irgendjemand kommen und im Namen eines anderen reden und handeln. Dem wollen wir jetzt in drei Fragen nachgehen. Erstens, Wer hat die Vollmacht? Zweitens, worauf erstreckt sich die Vollmacht? Und drittens zum Schluss noch, was ist das Ziel der Vollmacht? Erstens, wer hat die Vollmacht? Da geht es um die Voraussetzung an die Person, die im Namen Jesu beten darf, vollmächtig. Jesus begründet in Vers 27, habe ich mal gerade mitgebracht und an die Wand geworfen, warum gerade wir vollmächtig in seinem Namen beten können. Er sagt, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Jesus ausgegangen bin. Damit ist genau gesagt, wer grundsätzlich im Namen Jesu vollmächtig beten kann. Wer Jesus liebt und wer auf Jesus als dem von Gott ausgegangenen Messias und Sohn Gottes vertraut. Wer liebt und glaubt. Ja? Vollmacht im Gebet hat, wer in dieser Liebe und in diesem Vertrauen mit Jesus verbunden ist und bleibt. Da noch ein Wort aus dem Kapitel vorher, Johannes 15, 7, sagt Jesus, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Wieder haben wir ein Gebet mit der absoluten Zusage, es wird euch widerfahren. Und im Prinzip ist die gleiche Voraussetzung, nur hier anders formuliert. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. An dieser Stelle wundern sich ja Christen, Bibelleser immer wieder über eine Formulierung. Was ihr wollt. Eigentlich sollen wir doch im Namen Jesu und nach seinem Willen beten, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und hier heißt es, was ihr wollt. Warum kann da stehen, mit ganzem Fug und Recht, was ihr wollt? Weil die Voraussetzung vorher genannt ist. Wenn ihr in mir bleibt. Wir hatten im Bibelgesprächskreis am letzten Mittwoch eine ganz ähnliche Situation, wo wir gesehen haben, wie sich verschiedene Aussagen gegenseitig definieren und ergänzen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, genau dann und genau nur dann können wir beten, was wir wollen. Warum? Weil dann unser Wille mit dem Willen Jesu identisch ist. Soweit wir in seinem Wort sind und sein Wort in uns, ja, ist sein Wille und unser Wille identisch und dann beten wir mit vollkommener Vollmacht. Und deshalb hatte Jesus ja immer diese vollkommene Vollmacht, weil sein Wille immer absolut identisch war mit dem Willen des Vaters. Und deshalb konnte er beten, was er wollte, egal wann. Und es wurde erhört, weil sein Wille immer identisch war mit dem Willen des Vaters. Die Vollmacht zum Gebet im Namen Jesu kommt also aus dieser Verbundenheit mit Jesus, dass wir in ihm bleiben und dass sein Wort in uns bleibt. Denn er und sein Wort sind ja unsere Vollmacht, wo wir die Gemeinschaft mit ihm verlassen, wo wir nicht mehr hören und tun, was er uns sagt, verlassen wir den Boden unserer Vollmacht. Können wir immer noch bitten, was wir wollen, aber wir haben keine Verheißung mehr. Wenn wir also im Namen dieser Vollmacht beten, dann beten wir im Namen Jesu. Und dann hat unser Gebet genau die gleiche Vollmacht, genau die gleiche Autorität und genau die gleiche Gewissheit, dass der himmlische Vater es erhört, wie wenn Jesus selber dieses Gebet spricht. Das heißt, in seinem Namen beten. Stellvertretend für die andere Person handeln. Also wir tun dran gut, wenn wir beim Thema Gebet im Namen Jesu immer diese Vollmacht vor Augen haben, diese notariell beglaubigte, notariell gültige Vollmacht, um die geht's. Und diese Vollmacht reicht so weit, dass Jesus in Vers 26 und 27 sagt, ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb. Das heißt, wo wir diese Vollmacht haben, da braucht Jesus nicht mehr für uns zu bitten. Wir haben Jesus als Mittler für unsere Sünden. Dafür ist er gestorben. Jesus sagt uns, wir brauchen ihn nicht mehr als Mittler für unsere Gebete, weil wir selber unmittelbaren Zugang zum Vater haben und zu seinem Thron. Das sagt er damit. Nicht, weil Jesus für unser Gebet unwichtig wäre. Ohne Jesus wäre unser Gebet nichts, gar nichts, reines Geplapper. Aber weil unsere Gebete schon seine Vollmacht und Autorität haben, deshalb brauchen wir im Gebet selber ihn nicht mehr, wir haben die Vollmacht. Erst recht brauchen wir natürlich keine anderen Stellvertreter. Erst recht brauchen wir keine Maria und kein heiliger Sebastian Bitt für uns und Ähnliches. Wir brauchen ja nicht einmal ein Herr Jesus Bitt für uns. Ja? Denn wir dürfen selber im Namen Jesu beten. Wir dürfen selber in seinem Namen voller Zuversicht und voller Gewissheit vor dem Thron des himmlischen Vaters erscheinen. Unglaublich. Hilft vielleicht auch manchmal beim Gebet. Wir beten ja manchmal und sehen über uns nur die Zimmerdecke und haben so nicht richtig das Gefühl, ob unser Gebet jetzt über die Zimmerdecke hinaus irgendwo ankommt. Wenn wir uns auf diese Verheißung berufen und uns vorstellen im Gebet, ich stehe im Thronsaal vor dem lebendigen Gott, können wir ein Bild aus der Offenbarung rausnehmen, das uns zeigt, wie der Herr in seinem Thronsaal sitzt. Und wir stehen mitten in diesem Thronsaal vor dem lebendigen Gott und reden jetzt mit ihm und bringen ihm unser Anliegen. Das heißt beten. Das also ist die Frage, wer hat die Vollmacht, wer Jesus liebt und ihm vertraut. Und dann kommt die zweite Frage, worauf erstreckt sich nun diese Vollmacht? Jetzt geht es um den Inhalt des Gebets. Gerade hatten wir den Beter im Blick, jetzt den Inhalt. Auch wenn jemand ein Bevollmächtigter eines anderen ist, kann er natürlich nicht reden und tun, was er will im Namen des anderen. Das sehen wir sehr genau an den Verheißungen, von denen wir schon geredet haben. Die Verheißungen Jesu stellen uns ja keine Generalvollmacht aus. Wenn ich eine Generalvollmacht habe, dann kann ich hingehen und kann querbeet, Land auf, Land ab, Tag aus, Tag ein, alles tun, was ich will. Eine Generalvollmacht setzt mir keine Grenzen. Aber die Vollmacht Jesu ist keine Generalvollmacht, es ist eine definierte Vollmacht durch seine Verheißungen. Nicht ich kann irgendwo überall beliebig meinen Namen drunter setzen, bei der Vollmacht steht der Name Jesu schon drunter. Aber wir müssen sehen, worunter steht der Name Jesu, unter welcher Zusage steht sein Name. Was hat er uns ganz konkret verheißen? Und das dürfen wir dann aber auch tatsächlich vollmächtig in Besitz nehmen. Manche haben sich vielleicht gewundert bei der Lesung, was mag dieser merkwürdige Abschnitt uns heute Morgen sagen und was hat er jetzt auch mit unserem Thema Gebet im Namen Jesu zu tun. Diese Verse, wo die da mit den Ammonitern verhandeln und da geht es ums Gebiet Edom und Moab und so weiter. Wir sehen die Grenzen der Vollmacht, wunderschön anschaulich bei der Landnahme Israels im Alten Testament. Es ist eine ganz hervorragende geschichtliche Veranschaulichung dessen, worum es auch geistlich übertragen im Gebet im Namen Jesu geht. Warum? Als Israel die Verheißung hat, aus Ägypten auszieht und das verheißene Land Kanaan eingenommen werden soll, da hat Gott nicht gesagt, geht aus Ägypten raus, sucht euch irgendwo einen Landstrich aus, der euch gut gefällt und den nehmt ein. Hat er nicht gemacht. Wir tun in unseren Gebeten manchmal so, als hätte Gott das gesagt, ja. Gilt mir übrigens genauso. Wir alle sehen schöne Landstriche und sagen, Herr, schenk mir's. Ja. Der Herr ist aber ganz anders vorgegangen. Der Herr hat ganz genau definiert, von da bis da und da bis da gehört euch das Land. Es gehört euch schon. Ihr braucht nur noch hingehen und es einzunehmen. Es gehört euch. Ich habe es euch zum Eigentum gegeben. Und Israel achtet mit äußerster Sorgfalt darauf, dass es in den Grenzen der Vollmacht bleibt, die Gott ihm gegeben hat. Das sehen wir in diesen Versen. Und deshalb gehen sie in Sorgfalt um das Land der Edomiter und um das Land der Moabiter herum, obwohl das große und beschwerliche Umwege für sie bedeutet. Aber Sie wissen, Gott hat uns das Land der Edomiter und der Moabiter nicht verheißen. Wir haben keine Vollmacht, dieses Land einzunehmen. Im Gegenteil, soweit ich mich erinnere, hat Gott dem Volk Israel so gesagt, ihr werdet keinen Fußbreit vom Land der Edomiter besitzen. Es gehört euch nicht. Auch das Land der Ammoniter war ihnen nicht verheißen. Das war der Punkt, warum da der Streit geht, weshalb der König der Ammoniter kommt und sagt, gib uns das Land wieder zurück, das eure Vorfahren vor ein paar hundert Jahren uns abgenommen haben. Und jetzt sagt der Jephthah, ihr seid selber schuld. Denn als wir das Land der Edomiter umwandert haben und das Land der Moabiter umwandert haben, mussten wir durch euer Gebiet. Irgendwie müssen wir ja ins verheißene Land. Flugzeuge gab es noch nicht. Dann hätten sie auch noch eine Überflugerlaubnis gebraucht. Gab es aber nicht. Sie mussten irgendwo durch. Und sie wollten das Land nicht in Besitz nehmen. Aber der König der Amoriter wollte sie nicht durchlassen. Er hat sich mit seinem Heer ihnen in den Weg gestellt. Und damit hat er sich dem lebendigen Gott in den Weg gestellt. Und dann hat der lebendige Gott das Heer der Amoriter, Israel, übergeben, sie haben gesiegt und sie haben das Land eingenommen. Aber nicht aus Anmaßung, sondern aus der Not heraus. Ja? Und die Ammoniter haben ihr Land verloren, weil sie sich dem lebendigen Gott und seiner Verheißung in den Weg gestellt haben. Wir sehen hier und auch im Weiteren in der ganzen Geschichte der Landnahme, ja, solange sich Israel in den Grenzen der Verheißung bewegt, solange sich Israel in den Grenzen der Vollmacht bewegt, die ihm von Gott gegeben ist, kann nichts und niemand Israel aufhalten, kann nichts und niemand Israel widerstehen. Nicht der Jordan und nicht die uneinnehmbaren Mauern Jerichos. Die fallen einfach wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Denn Gott sagt, ich habe es euch gegeben, ihr braucht nur hingehen und in Besitz nehmen. Denn Israel handelt in der Vollmacht des allmächtigen Gottes. Und liebe Geschwister, das ist auch für uns und unsere Gemeinde wichtig, dass uns das jeden Tag klar vor Augen steht. Solange und soweit wir in den Grenzen der Vollmacht Gottes handeln, könnte uns nur aufhalten, wer größer und stärker ist als der lebendige Gott. Und weil es den nicht gibt, kann uns niemand aufhalten. Solange wir in den Grenzen der Vollmacht Gottes sind. Nur wir selbst können uns aufhalten durch unseren Kleinglauben, der nicht ergreift, was ihm durch die Vollmacht Gottes geschenkt und zugesagt ist. Würde aber Israel versuchen, über die von Gott gesetzten Grenzen hinaus Land zu erobern, selbst mit Unterstützung aller Streitwagen Ägyptens und der Assyrer, sie würden nicht einen Fußbreit erobern und dauerhaft behalten können. Denn es wäre nicht Land der Verheißung. Übertragen wir diese Tatsache der Landnahme auf unser Gebet, dann heißt das, wir werden im Gebet jedes geistliche Land, wir werden alles vollständig in Besitz nehmen, was innerhalb der Grenzen der Verheißung liegt, die Jesus uns gegeben hat. Denn wir beten auf der Grundlage seiner Verheißung. Wir beten im Rahmen der schriftlich ausgehändigten Vollmacht, die wir in den Händen halten, der Bibel. Ja? Wenn wir irgendeine Verheißung der Bibel vor den Herrn bringen, die er uns gegeben hat, dürfen wir sicher sein, dass er sie erhört. Ich komme nochmal auf unseren Hausverkauf in Neuwied zurück. Weil die Vollmacht dann schließlich da war. Deshalb hatte der Mann ein Recht, im Namen seiner Frau, seiner Lebensgefährtin zu handeln, selbst wenn der Notar nun nicht gewollt hätte. Ja, muss der Notar, er ist gezwungen. Er muss diese Vollmacht anerkennen. Es liegt nicht im Ermessen des Notars. Wir sehen da im Grunde genommen, welche Autorität wir haben. Auch Gott gegenüber, denn im Grunde, wenn wir das Bild übertragen, dann wäre ja an der Stelle des Notars der himmlische Vater selber. Der guckt, kommt der da zu mir, kommt mit seinem Gebet, hat der eine gültige Vollmacht. Ja, das ist immer wieder der Punkt, wo ich sage, wir haben Gott gegenüber einen einklagbaren Rechtsanspruch auf Erhörung unserer Gebete, soweit sie seinen Verheißungen entsprechen, weil uns Jesus die Vollmacht gegeben hat. Das ist unglaublich. Noch ein Beispiel, vor Jahren wurde in der Zeitung berichtet von einer Ausstellung in Frankfurt. Dort wurden sogenannte High-End-Geräte angeboten. Das sind Höchstleistungsmusikanlagen. Ein paar Boxen zum Preis eines Einfamilienhauses. Verstärker zum Preis eines Ferrari. Gibt's wirklich. Nehmen wir an, da hat also ein vermögender Mensch eine solche Anlage in Auftrag gegeben. Die ist jetzt fertig, kann abgeholt werden. Er selber hat keine Zeit, ist verhindert. Also schickt er jemand hin, gibt ihm eine Vollmacht, damit er an seiner Stelle diese Anlage in Empfang nehmen kann. Steht beispielsweise drauf, Herr M. ist von mir bevollmächtigt, die oben genannte High-End-Musikanlage, siehe Auftragsnummer, Rechnungsnummer, in meinem Namen abzuholen. Datum, Unterschrift. Was kann der Herr M. nun mit dieser Vollmacht abholen? Nur diese konkret genannte Anlage. Sonst nichts. Nicht mal eine zusätzliche mickrige Lautsprecherbox für 3.000 Euro. Im Verhältnis zu dem, was die da bieten, ist es dann mickrig im Vergleich. Also, will sagen, die Vollmacht ist ganz genau definiert. Genauso weit gilt sie, keinen Millimeter weiter. Entsprechendes gilt für unsere Vollmacht im Gebet. Der Inhalt eines Gebets im Namen Jesu muss dem Willen, dem Gebot und der Verheißung Jesu entsprechen. Denn genau so weit reicht die Vollmacht, keinen Millimeter weiter. Wir können nichts aus eigener Anmaßung tun und beten, können wir schon, wissen wir aber nicht, ob Gott darauf antwortet. Wissen wir es nur, wenn wir ohne Anmaßung dem Willen Jesu entsprechend beten. Adolf Schlatter hat dazu geschrieben, dass Jesus seinen Jüngern damit Folgendes ans Herz legt. Halte den Blick fest auf mich gerichtet. So gewinnt euer Gebet alles, was es nötig hat, Klarheit wie Kraft, Schutz vor Übermut wie vor der Verzagtheit, Reinigung von bösem Begehren wie die Aufrichtung zu einem großen Willen, der sich nach Gottes ewigen Gaben streckt. So ein typischer Schlattersatz, ziemlich dicht gedrängt, viel drin. Schlüsseln wir an ein paar Punkten auf. Schlatter hat eigentlich fast alles hineingepackt, worum es hier geht. Klarheit. Klarheit. Haltet den Blick fest auf Jesus gerichtet. Das gibt Klarheit. Nämlich dafür, wofür wir eine Verheißung haben. Wenn wir das Wort Gottes nicht kennen, wenn wir den Blick nicht auf Jesus richten, wenn wir mit ihm nicht verbunden bleiben, wissen wir nicht, wofür wir eine Verheißung haben. Ja? Klarheit. Diese Klarheit gibt uns Schutz vor Übermut, das heißt vor Anmaßung. Dass wir nichts im Namen Jesu einfordern, wofür wir gar nicht seine Vollmacht haben. Ja? Ich dachte, es gilt für das Amen der Predigt, des Gebets, das gleiche wie für das Amen der Predigt. Das Amen ist ja eine Bekräftigung mit göttlichem Anspruch. Amen heißt übersetzt, das ist gewisslich wahr, das ist gültig, das ist Gottes Wort. Da ist auch im Blick auf die Predigt immer wieder die Frage, kann ein Mensch Amen sagen nach seinen Worten der Predigt? Das ist der springende Punkt. Das Amen ist ein Schutz vor Übermut. Es ist eine große Verantwortung, so zu predigen, dass das Amen mit Fug und Recht eine Predigt abschließt. Es nimmt den Prediger in die Pflicht, seine Worte so zu formulieren und in der Verantwortung vor Gott zu durchdenken, dass er im Namen Gottes am Schluss sagen kann, so ist's geschrieben, so stimmt's, so gilt's. Denn in der Predigt soll der Pfarrer und der Prediger nicht seine Gedanken entfalten, sondern er richtet das Wort Gottes an die Gemeinde aus. Darauf kann er Amen sagen, sonst nicht. Das Gleiche gilt für das Gebet im Namen Jesu. Wir können nicht hinter unsere Gebete den Namen Jesu stellen und seine Vollmacht in Anspruch nehmen, sondern nur für das, was er uns aufgetragen hat und verheißen. Schutz vor Übermut. Umgekehrt aber auch Schutz vor Verzagtheit. Wir haben ja auch ein Problem damit in unseren Gebeten, dass wir verzagt sind. Dass wir denken, oh Herr, es wäre ja so schön, wenn du handeln würdest. Aber kann ich denn wissen, dass du handelst? Kann ich denn wissen, dass du hilfst? Dann sind wir kleingläubig, verzagt, traurig. Der Blick auf Jesus gibt uns Schutz vor der Verzagtheit. Wir haben die Verheißung, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Liebe Geschwister, wo soll da Platz vor Verzagtheit sein? ist eine Verheißung. Dürfen wir in Anspruch nehmen. Wir dürfen vor den Thron des Vaters treten und sagen, lieber himmlischer Vater, du hast gesagt, dass mir alle Dinge zum Besten dienen, weil ich dich liebe. Das nehme ich in Anspruch. Verlasse ich mich drauf. Kein Platz für Verzagtheit. Wir haben die Verheißung, dass Gott uns keinen Stein gibt, wenn wir ihn um ein Brot bitten. Der himmlische Vater kann uns nie etwas weniger Gutes geben als das, worum wir uns bitten. Er hat immer täglich die Freiheit, uns viel Größeres zu geben, als wir uns überhaupt nur ausdenken können. Aber er wird uns nie etwas weniger Gutes geben als das, worum wir ihn bitten. Wo soll da Platz für Verzagtheit sein? Also der Blick auf Jesus, auf seine Verheißungen, ist ein gewaltiger Schutz vor Verzagtheit. Und schließlich sagt Schlatter noch die Aufrichtung zu einem großen Willen, der sich nach Gottes ewigen Gaben streckt. Auch das Wort Aufrichtung ist doch schön. Gerade wie oft kommen wir verzagt, niedergeschlagen, gebeugt, gedrückt von den Nöten, Lasten des Alltags, von den Sorgen des täglichen Lebens vor den Herrn. Und dann dürfen uns diese Verheißungen aufrichten. Ja, strahlend dürfen vor den Herrn treten mit einem großen Willen, der sich nach Gottes ewigen Gaben streckt. Die Vollmacht Gottes ist Grundlage für einen großen Willen, der den Willen des Bestreben hat, die Erfüllung dieser Verheißungen heute und in Ewigkeit in Anspruch zu nehmen. Ja, wir dürfen den großen Willen haben, wirklich die Fülle dessen, was Gott uns verheißen hat, auch zu nehmen und nicht mit weniger zufrieden zu sein, als uns vom Herrn verheißen ist. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt, das Ziel des Gebets im Namen Jesu. Und dieses Ziel nennt uns schon Vers 24. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Dass eure Freude vollkommen sei. Liebe Geschwister, wer von uns kann diese Verheißung und Zusage nicht jeden Tag brauchen? Ist nicht gewaltig, mitten in der Not dieser Welt will unser Vater im Himmel, dass wir mit Freude erfüllt sind. Das ist der Zusammenhang. Jesus redet in den Versen vor unserem Text davon, dass er geht. Er wird seine Jünger verlassen, wird uns verlassen. Seine Jünger werden ihn nicht mehr sehen. Und dann sagt Jesus, die Welt wird sich darüber freuen, dass Jesus weg ist, dass seine Jünger jetzt scheinbar schutz- und hilflos zurückgelassen sind in dieser feindlichen Welt. Jesus sagt, Vers 20, ihr werdet weinen und klagen, weil er weg ist. Aber die Welt wird sich freuen. Wir sehen daran, in diesem ganzen Zusammenhang, dass die Verheißung Jesu weit entfernt ist von billigen und platten Versprechungen, die der Wirklichkeit nicht standhalten. Jesus sieht die Not, die wir als Gäste und Fremdlinge in dieser Welt zu erleiden haben. Er spricht sie ausdrücklich an, er nimmt sie ernst. Er sagt, ihr werdet traurig sein. Aber er sagt auch, das ist nicht alles. Denn er fährt fort, doch eure Traurigkeit wird in Freude verwandelt werden. Ich glaube, 6 oder 7 Mal kommt in diesen Versen 20 bis 27 das Stichwort Freuen und Freude. Der rote Faden, der sich durch den ganzen Abschnitt zieht, die Freude. Natürlich wird unsere Traurigkeit vor allem im Himmel einmal in Freude verwandelt werden. Das ist auch der unmittelbare Zusammenhang, wenn er wiederkommt, wenn wir ihn wiedersehen. Das ist der Hauptgedanke. Aber eben auch in den Tagen bis dahin. Denn die Verheißung, ihr werdet bitten in meinem Namen, die gilt ja nicht erst im 1000-jährigen Reich oder in der himmlischen Herrlichkeit. Da haben wir eh nicht mehr viel zu bitten. Da brauchen wir nicht mehr viel bitten. Da leben wir ja dann schon in der sichtbaren Fülle. Nein, wir sehen, dass die Verheißung schon jetzt hier und heute gilt. Eine unangefochtene Freude werden wir in dieser Weltzeit bitten. Nein, keine unangefochtene, angefochtene Freude werden wir in dieser Weltzeit bis zur Wiederkunft Jesu haben. Eine unangefochtene eher kaum, denn wir leben ja im Feindesland. Das müssen wir ernst nehmen, das müssen wir sehen. Wir leben auf einer Erde, deren Fürst und Gott der Satan ist. Locker, flockig, alle Tage Sonnenschein kann es hier nicht geben. Solche Tage sind die Ausnahme. Aber wir sind in dieser Situation nicht allein. Das ist also der Zusammenhang vom Gesamten jetzt. Jesus sagt, ich lasse euch nicht einfach so zurück, sondern ich gebe euch meine Vollmacht. Und mit dieser Vollmacht in der Hand habt ihr einen unmittelbaren Zugang zum Vater. Ihr braucht mich gewissermaßen nicht mehr, wenn ich jetzt weg bin, weil ich zu Rechten des Vaters sitze. Ihr könnt selber unmittelbar ohne mich jederzeit zum himmlischen Vater kommen und dürft in meinem Namen bitten. Und das ist das Ziel dieses Gebets im Namen Jesu. Mitten in einer bedrohlichen, feindlichen Welt haben wir einen ständigen und unmittelbaren Zugang zum himmlischen Vater. Im Gebet dürfen wir täglich heraus aus dieser feindlichen Welt in den Thronsaal Gottes. Und wir werden empfangen. Heute schon dürfen wir aus seinem Reichtum leben. Heute schon dürfen wir aus seiner Macht wirken, dass unsere Freude vollkommen sei. Und diese Freude, liebe Geschwister, die lassen wir uns von niemand nehmen.